Ja, wir haben heute die letzte Predigt zu der Reihe des Hebräerbriefs. Wir wollen heute den Hebräerbrief somit abschließen. Und so wie ich das letztes Mal bei der Predigt über Hebräer 13 von Anfang schon einmal kurz erwähnt hatte, möchte ich es heute nochmal wiederholen. Wir haben in den ersten 10 Kapiteln des Hebräerbriefes haben wir eine sehr, sehr gründliche Erarbeitung dessen, was Christus für uns ist. Und dass es sich nicht mehr lohnt, an Gesetze zu halten, Opferdienste durchzuführen, menschliche Priester einzusetzen, weil Jesus Christus für alles der wesentlich bessere und vor allem der perfekte Ersatz ist. Und dieses Wort Ersatz würde ich gerne sofort wieder streichen, denn Jesus ist nicht der Ersatz von einer guten Sache, sondern er ist das Vorbild und die anderen Dinge, die vorher waren, das war eine Vorschattung, ein Schatten auf die Realität, die Christus ist. Und in Kapitel 11, Hebräer 11, da geht es dann darum, da beginnt der Hebräerbriefschreiber aufzurufen, dass wir jetzt auf diese wunderbare Botschaft von Jesus Christus reagieren sollen. In Kapitel 11 mit Glauben. Vertraut Gott. Es lohnt sich. Richtet euer Blick auf Gott aus. Kapitel 12. Vertraut nicht darauf, nicht nur darauf, was Jesus Christus getan hat, sondern hofft auch für alle Ewigkeiten auf ihn. Richtet eure Blicke auch für die Zukunft auf seine Gnade. Und dann in Kapitel 13, das letzte Kapitel, da wird der Schreiber dann praktisch in der Weise, dass er sagt, wenn ihr glaubt, wird euer Glaube tätig. Der lebendige Glaube hat Werke, und zwar, er bringt praktische Frucht, insbesondere in der Liebe. Ja, zusammenfassend kann man hier hervorheben, Kapitel 11, Glaube, 12, Hoffnung, Kapitel 13, die Liebe. Liebe besonders zu Mitmenschen, den Glaubensgeschwistern und höchstpersönlich zu Gott. Und heute geht es in Hebräer 13, ab Vers 26 bis Ende, um 4 Punkte. Der erste Punkt ist in der Predigt, sei ein Wohltäter. Der zweite Punkt ist, sei ein Beter. Der dritte, lass dich in Gottes Wort hineinführen. Und viertens, lass dich von Gottes Wort führen. Wir lesen erst einmal den Text. Wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Betet für uns, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergeschenkt werde. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch, aber ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Ihr sollt wissen, dass der Bruder Timotheus freigelassen worden ist. Wenn er bald kommt, will ich euch mit ihm besuchen. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Wir haben hier in Vers 15 und 16, ich lese mal aus einer anderen Übersetzung vor, den Aufruf, dass wir wohltun sollen. Durch Jesus Christus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer bringen. Das ist so wie das, was Dennis heute im Psalm 50 vorgelesen hat. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Den letzten Vers vom Psalm 50. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Also durch Jesus wollen wir nun Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Das ist Vers 15. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Das ist ja die Frucht der Lippen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. Wenn wir jetzt wissen, dass Jesus Christus das höchste Ziel eines Christen ist, der Hebräerbriefschreiber hat das ausführlich hergeleitet und begründet, dass alles in Christus mündet, alle Erfüllung mündet in Christus, dann macht es für uns nur Sinn, dass auch wir mit all unserem Tun uns auf Jesus Christus ausrichten. Und wenn es hier heißt, dass wir nicht vergessen sollen, Gutes zu tun, einander zu helfen, weil das die Opfer sind, an denen Gott gefallen hat, dann ist das ein immens wichtiger Aufruf. In Römer 12, Vers 1, da heißt es, wir sollen unsere Leiber hingeben als lebendige Opfer. Nicht als Tote, sondern Lebende, als lebendige Opfer. Unser Leben soll ein lebendiges Opfer sein, voller Handreichung am Leib Jesu, damit die Glieder füreinander sorgen. Diese Ergänzung können wir nachlesen in Epheser 4 und in 1. Korinther 12. Ein lebendiges Opfer unseres Lebens, deines Lebens, meines Lebens, wodurch wir den Leib Jesu, dem Leib Jesu Handreichung tun, damit alle Glieder untereinander Handreichung tun. Es ist nicht egal, wie es deinem Bruder geht, wie es deiner Schwester geht. Vergesse nicht, wie es deinem Nächsten geht. Der Hebräerbriefschreiber, gibt uns hier einen Anhaltspunkt in Vers 23 und 24, dass er berichtet über Timotheus. Es war ihm nicht egal, wie es ihm ging, und er wollte auch seine Geschwister nicht in Unwissenheit lassen. Timotheus wird bald freigelassen, und wenn er kommt, dann will ich euch besuchen. Wir wollen wieder Gemeinschaft miteinander haben. Dem Schreiber war es auch nicht egal, wie es den Leuten in der Gemeinde ging. Er hat sie grüßen lassen, so wie wir das ganz gerne tun, untereinander. Wenn wir telefonieren oder wenn wir irgendwo hinfahren oder zum Gottesdienst kommen, jemand ist zu Hause. Ja, ein Gruß von mir. Vergesst mich nicht oder ich denke an euch. Und wenn wir einander nicht vergessen, dann werden wir viel leichter imstande sein, unser Leben miteinander zu teilen. Wohl zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht. Es wird dir viel leichter fallen, deine Zeit und deine Gemeinschaft mit anderen zu teilen. Lebe nicht allein für dich. Gott hat dich nicht allein auf dieser Welt errettet. Du bist kein Einzelkind. Gott hat uns als eine riesengroße Familie geschaffen. Und es ist gut, wenn wir füreinander da sind, wenn wir aneinander denken und uns gegenseitig unterstützen, Gutes tun, einander helfen. Ja, wo es notwendig ist, auch mit Gütern oder mit Geld. Am allermeisten aber mit Liebe. Schenk deinem Nächsten Liebe. Lass deinen Nächsten spüren, dass er ein Teil des lebendigen Leibes Jesu ist. Lass ihn spüren, dass er nicht in eine statische, tote Organisation hineingekommen ist, sondern dass er in einer lebendigen Familie Gottes ist. Lass ihn spüren, dass er von aktiven, liebenden, fürsorglichen Gliedern umgeben ist. Die Hand am Körper ist nicht das einzige Glied am Körper. Und das ist auch ganz gut so, weil das könnte längst und lange nicht alles machen, was notwendig wäre für den Körper. Alles in allem wirkt zusammen und das dürfen wir uns auch gegenseitig bezeugen und praktisch spüren lassen. Schaffe für deinen Nächsten ein Umfeld, in dem dein Nächster gerne Gott dient. Mach alles möglich, dass dein Nächster seine Gaben und Aufgaben von Gott in Freude und im Segen ausführen kann. Unterstütze ihn dabei, dass er das machen kann. Schaffe ein Umfeld, das ermutigt, dass dein Nächster, dein Bruder, deine Schwester sich ausrichten kann, hinrichten kann auf das Haupt Jesus Christus. Das bedeutet auch, dass wir einander manchmal helfen sollen aus Situationen, in denen wir uns verfahren haben. Situationen, die uns so sehr belasten, dass wir möglicherweise nur noch mit uns selbst beschäftigt sind und Gott und das, was Gott uns an Aufgaben und Möglichkeiten geschenkt hat, völlig aus den Augen verloren haben. Da kommst du ins Spiel, als Bruder im Herrn, als Schwester im Herrn, und darfst mithelfen, deinen Nächsten aus so einer Situation herauszuholen. Warum gefällt das Gott? Weil das seinen Leib aufbaut. Weil dadurch die Glieder, die einzelnen Glieder zu ihm hinwachsen, Frucht bringen zu Gottes Ehre. Und am meisten freut es ihn, weil er sieht, dass er durch Jesus Christus in uns wirksam ist. Er kann wirken, er kann tun. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sei ein Beter. Betet für uns, sagt der Schreiber. Ihr dürft dabei sicher sein, dass wir ein reines Gewissen haben und in jeder Hinsicht so zu leben versuchen, wie es gut und richtig ist. Ich bitte euch vor allem deshalb um eure Gebete, weil ich hoffe, dann umso schneller wieder zu euch zu kommen. Dieser Schreiber, aus diesem Vers lässt sich schließen, dass es vielleicht Paulus ist, könnte sein. Er möchte gerne Fürbitte haben. Er hat hier einen Wunsch und er möchte nicht alleine mit diesem Wunsch dastehen. Er möchte, dass andere ihn unterstützen und mit ihm zusammen vor Gott treten. Er möchte nicht als Einzelkämpfer dastehen. Er möchte mit anderen zusammen diese Petition vor Gott bringen. Ich würde gerne euch besuchen. Kommt, wir beten zusammen. Vielleicht geht's ein bisschen schneller. Möglicherweise war vielleicht ein Winter, der dazwischen lag. Und wenn er härter wäre, würde es länger dauern. Möglicherweise gab es noch Komplikationen mit der Entlassung von Timotheus, dass sich das hingezogen hat. Oder welche Gründe auch immer das hier waren. Er hatte so eine Sehnsucht zu diesen Geschwistern. Er würde sie gerne besuchen. Komm, wir beten zusammen dafür. Er wollte, dass andere ihn unterstützen im Gebet. Und so ist es auch heute. Deine Geschwister brauchen deine Fürbitte. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, weißt du, ich habe es wesentlich leichter, eine Last zu tragen, wenn ich weiß, dass ich nicht alleine dabei bin. Weil du mir zu Hilfe kommst. Es stellt sich jemand unter die Last, gibt seine Schulter her. Oder ich kämpfe gegen meine Schwachheit. Du bist involviert, du trittst für mich ein. Das ist eine starke mentale Unterstützung, zusammen vor Gott zu treten. Nicht alleine kämpfen zu müssen. Nicht alleine über Zweifel und Sorgen Herr zu werden. Es ist wirklich eine großartige Unterstützung für denjenigen, der eine Last trägt, wenn er Gebetsunterstützung hat. Du hast eine Herausforderung zu meistern, gleich welcher Art es sei, etwas Kompliziertes, etwas Demütigendes für dich, etwas Finanzielles, etwas körperlich Belastendes, etwas Gesundheitliches. Wenn andere dich unterstützen und damit vor Gott treten, für dich, dann ist das für dich eine große Unterstützung, diese Herausforderung so zu meistern, dass Gott geehrt wird. Dafür hat Gott uns geschaffen wie ein Leib. Wir hatten am Mittwoch schon darüber gesprochen, wie es ist, wenn ein Glied am Leib Schmerzen hat. Sagen wir mal, wir haben uns das Knie aufgeschlagen. Wir sind auf einem Waldspaziergang gestolpert und haben uns das Knie aufgeschlagen. Es ist undenkbar, dass der Rest des Körpers das einfach ignoriert. Die Füße werden augenblicklich stillstehen. Der Rücken wird sich beugen. Die Hände werden an das Knie fassen. Die Augen werden schauen, wie es um die Wunde bestellt ist. Und so weiter und so fort. Der ganze Körper wird involviert sein, diese Wunde zu versorgen, damit es wieder weitergehen kann. Alle Glieder des Leibes haben ein Interesse, dass der ganze Leib weitergeht. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und alle sind besorgt, dieses Problem zu lösen, diese Komplikation zu meistern. Und wenn wir das geschafft haben, geht's weiter. Oder du hast ein Steinchen im Schuh. Es ist keine Wunde, nichts kaputt. Und trotzdem, wer von euch hatte nicht schon mal ein Steinchen im Schuh? Was macht ihr dann? Klar, dasselbe wie ich, anhalten. Und schon wieder ist dein ganzer Körper in Bewegung. Die Augen gucken, kann ich hier anhalten? Oder überfährt mich gleich von hinten ein Radfahrer? Die Ohren hören, ist da eine Gefahr, die herannaht, ein Auto, das heranbraust, ein Baum, der umstürzt, was auch immer. Die Augen gucken, wo kann ich anhalten? Stehe ich vielleicht gerade in einer Pfütze? Der Rücken beugt sich, die Hände fassen an die Schuhe, machen die Schnürsenkel auf, ziehen den Socken aus, holen das Stein und so weiter und so fort. Alle Glieder am Körper sind beteiligt. Um dieses winzig kleine Problem mit seinen großen Auswirkungen zu lösen. Das ist hier gemeint. Wir bedürfen alle gegenseitig unserer Gebetsunterstützung, unserer gegenseitigen Wohltätigkeit. Gutes tun, einander helfen, das ist enorm wichtig in einem Leib. Also, du hilfst demjenigen, der eine Schwierigkeit hat, dieses Problem mit Gott zu lösen. Du ringst mit demjenigen mit, eine Lösung zu finden. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, warum Fürbitte getan werden soll, warum du ein Beter sein sollst. Nämlich, Gott, der ja zwar schon genau das Richtige vorhat, möchte aber, dass seine Kinder ihn darum bitten. Er möchte, dass du ihn bittest. Und wenn du ihn bittest, erhebst du ihn als Gott. Damit zeigst du ihm, Gott, ich traue dir zu, dass du das kannst. Du zeigst ihm damit, dass du unter ihm stehst und nicht über ihm. Du erteilst ihm ja keinen Befehl, sondern du bittest ihn ja. Und das gefällt Gott. Wenn du betest, dann stellst du dich demütig unter ihn. Und du nutzt das Gespräch mit Gott, um seinen Weg zu verstehen und seinen Weg zu akzeptieren. Ich habe es ganz oft erlebt, dass erst nach einem intensiven Gebet, manchmal auch nach einem langen Gebet oder nach vielen langen Gebeten, wenn ich innerlich ganz dazu bereit bin, alles zu akzeptieren, wie Gott führt. Also wenn ich so lange gebetet habe, bis ich bereit bin, Gottes Weg einfach zu akzeptieren, dass Gott mir dann zeigt, wie sein Weg ist. Ich denke, ganz oft würden wir Gottes Weg gar nicht verstehen, wenn wir nicht ins Gebet gehen. Wir würden seine Wegweisung, seine Führung überhaupt nicht nachvollziehen können, wenn wir nicht ins Gebet gehen würden. Das Gebet ist nicht nur eine Bitte, Gott erfülle meinen Wunsch, sondern das Gebet ist auch das, was Jesus getan hat. In Lukas 22, Vers 41 lesen wir, in Vers 42, Jesus bittet seinen Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und da lesen wir einen ganz interessanten Aspekt. Als er so weit kam in seinem Gebet, das auszusprechen, da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Manchmal ist Gott schneller mit seiner Antwort. Aber manchmal will er uns auch so weit haben, dass wir einfach uns selbst losgelassen haben und bereit sind, seinen Weg zu akzeptieren. Und auch den Weg für unseren Nächsten. Da zeigt uns Gott manchmal, wie wir unserem Nächsten helfen können. Dass es nicht unsere Methode sein muss, dass es nicht unser Weg sein muss, nicht unsere Idee, sondern das, was Gott will. Und damit ich das verstehe als Beter und auch mein Nächster als Betroffener, ist es wichtig, dass wir beide Beteiligte ins Gebet gehen und uns vor Gott demütigen. Und am besten dafür ist eine Gebetsgemeinschaft geeignet. Das Gebet zusammen. Ich finde es immer sehr erfrischend. Und ich denke, euch geht es da nicht anders. Wenn jeder allein in seinem Kämmerlein kämpft, ist das manchmal noch ein bisschen schwieriger, als wenn man zusammen betet. Deshalb schreibt der Hebräerbriefschreiber hier, betet für uns. Ich empfehle mich eurer Fürbitte. Und ich denke, im Namen aller Anwesenden hier darf ich das jedem Einzelnen von euch sagen. Bete für mich. Kommen wir zum dritten Punkt. Lass dich in Gottes Wort hineinführen. Bisher haben wir die Punkte beleuchtet, wo du aktiv bist. Sei ein Wohltäter, ein aktiver Wohltäter. Sei ein Beter, ein aktiver Beter. Hilf anderen, Jesus zu folgen und ihm zu dienen. Und jetzt kommt ein Perspektivenwechsel. Andere dienen dir. Andere sorgen sich um dich. Wie gehst du damit um? Wie reagierst du darauf? Gott verteilt in seiner Gemeinde an seinem Leib die Aufgaben und die Gaben an die verschiedenen Glieder seines Leibes, so, damit alle unterstützt und gefördert werden, damit Gott mit seiner Gemeinde sein Ziel erreichen kann und mit jedem Einzelnen sein Ziel erreichen kann. Und deswegen, das lesen wir in 1. Korinther 12, dass Gott durch seinen Geist die Gemeinde entsprechend aufstellt, befähigt, Aufgaben gibt, jede einzelne Gabe zum allgemeinen Nutzen. Also der Leib soll wachsen. Und eine dieser Aufgaben ist laut 1. Korinther 12, 28 die Leitung bzw. die Aufsicht über die Glieder. Beziehungsweise wie es hier in Hebräer 13, Vers 17 heißt, über die Herde. Die Brüder, die diese Aufgabe übernehmen, beziehungsweise von Gott diese Aufgabe bekommen, die haben eine Herausforderung. Nämlich die Herausforderung, dass sie ihren Dienst an Leuten auszuführen haben, unter denen viele gestandene Christen sind. Männer Gottes, gute Bibelkenner, Vorbilder im Glauben. Sie führen ihren Dienst aus an anderen Glieder des Leibes, die alle auf einer Ebene stehen. Kein Glied steht über einem anderen Glied oder unter einem anderen Glied. Und sie haben die Aufgabe, auf dieser selben, auf diesem selben Niveau einen Leitungsdienst auszuführen. Paulus schreibt in seinen Briefen einiges darüber, über diesen Leitungsdienst und in welcher Hingabe diese Hirten mit ihrer verantwortungsvollen Aufgabe des Weidens und des Behütens umgehen sollen. Aber hier in Hebräer 13, hier sieht der Briefautor die Notwendigkeit, das Ganze einmal von einer anderen Seite zu beleuchten. Und die Umsorgten, die Bedienten, die Nutznießer dieser Gabe anzusprechen. Da sagt ihnen in Vers 17, hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgabe ihnen Freude bereitet und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Also einige der im Hebräerbrief angesprochenen Geschwister, die haben den Mehrwert dieses Geführtwerdens offensichtlich nicht erkannt. Und es scheint im Allgemeinen auch leichter zu sein, für Brüder zu beten, die einen Dienst nicht an mir, sondern irgendwelchen anderen Menschen tun. Also an Ungläubigen, die Jesus nicht kennen, an Menschen, die zum Glauben gerufen werden, zum Beispiel in der Evangelisation oder zu unterstützen und zu beten für den Dienst oder im Dienst an den Kindern, an den Jugendlichen. Und deshalb ermahnt er hier oder bringt diesen Punkt hier noch einmal zur Sprache, indem er aufruft, dass das Verhalten entsprechend angepasst werden soll, beziehungsweise ja, dass man sich darüber Gedanken machen soll, was das für ein Dienst ist, ob sie den Dienst mit Freuden oder mit Seufzen machen. Und um das ein bisschen zu illustrieren, nehme ich mal ein paar Beispiele aus anderen Bereichen. Angenommen, du steigst in die Achterbahn und bevor es losgeht, kommt da noch mal jemand und überprüft diese Sicherungsbügel und checkt noch mal die Sicherheit. Oder anderes Beispiel, du bist mit deinem Ehepartner in den Bergen unterwegs und dein Ehepartner streckt dir seine Hand entgegen, um dich über ein Hindernis hinwegzuhelfen. Oder drittes Beispiel, du trägst einen schweren Karton und da kommt jemand an und packt mit an. Komm, wir tragen das zusammen. Bei all diesen Beispielen wirst du mit Hilfestellung bedient. Und ich denke, es ist offensichtlich, dass wir alle kein Problem damit haben, wenn uns jemand hilft. Es sei denn, dass wir den Anspruch an uns selbst haben, wir können das selber. Kleine Kinder machen das oft, wenn sie irgendwas Großes tragen und man möchte ihnen helfen. Ich kann schon alleine. Ja, kann beim Bergsteigen vielleicht ein oder andere auch sagen, ne? Ich brauche deine Hand nicht, ich komme da schon rüber. Kein Thema. Bei der Achterbahn wird es vielleicht nicht so schnell einer sagen. Ist schon okay, ich check das schon selber. Du brauchst da nicht nochmal den Sicherheitsbügel. Aber es ist so, wenn wir uns dazu nicht zu stolz sind, dann nehmen wir diese Hilfe gerne an. Und jetzt versetz dich einmal in die Lage des Helfenden. Dieser Helfende hat die Aufgabe, dir zu helfen. Er hat einen Auftrag dazu. Es ist sein tiefstes Anliegen, dich immer fester an Christus zu binden. Er ist stets um deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater bemüht. Er will dich ermutigen, dir weiterhelfen, dir aufhelfen, dich auf Christus auszurichten. auch wenn du stark im Glauben bist, wenn du dich als erfahren ansiehst, nimm diesen Dienst an dir gerne an und unterstütze diejenigen, die diesen Dienst an dir tun. Der Schreiber sagt, unterstütze Dienende so, dass sie dabei nicht seufzen müssen, sondern dass sie dabei Freude erleben. Wir haben jetzt über sehr viele verschiedene Dienste im Lauf der Vergangenheit gesprochen. Jetzt besonders in Hebräer 13 über viel über Gutes tun, einander unterstützen. Und es ging meistens darum, anderen zu helfen. Und jetzt haben wir diesen Perspektivenwechsel des Schreibers einmal vor uns, der uns auffordert, dass wir auch die unterstützen, die mir dienen. Auch wenn ich denke, ich bin stark. Und doch hat Gott diese Aufgabe vorgesehen, dass nach den einzelnen Gliedern geschaut werden soll. Dass sie geführt werden, festgebunden werden sollen an das Haupt, ausgerichtet werden sollen auf das Haupt. Wenn ich nochmal auf diesen Läufer, auf dieses Läuferbeispiel zurückkomme, der sein Steinchen da im Schuh hat, das wäre vielleicht die Idee anzuhalten oder die anderen, die Hände und den Rücken zu ermutigen, sich da dieses Problems anzunehmen, das wäre vielleicht so eine Aufgabe. Oder wenn man sein Knie aufgeschlagen hat, dafür zu sorgen, wie kann man verbinden? Wie kann man die Person wieder aufrichten, dass sie weitergeht, trotz Knieschmerzen? Dass das Ganze weitergeht. Und es ist nicht unerheblich, was das bedeutet, so einen Dienst auszuführen. Und deswegen denke ich, ist es hier auch notwendig gewesen, den Empfängern des damaligen Briefes das zu schreiben, dass sie diesen Brüdern eine Unterstützung geben. Dass sie ihnen wertschätzend, dass sie die wertschätzend die Bemühungen ernst nehmen. Wenn sie versuchen, den Leib auf das Haupt des Leibes auszurichten. In Vers 22 lesen wir, dass der Schreiber sagt, ich habe euch das alles geschrieben, liebe Geschwister, um euch zu ermutigen. Gut, die nächste Aussage ist aus der heutigen Zeit nicht ganz so leicht zu verstehen, wenn er sagt, ich habe mich so kurz wie möglich gefasst. Im Zeitalter der Kurznachrichtendienste, wo wir mit ganz kurzen Sätzen noch abgekürzte Wörter, teilweise nur einen Buchstabenhaufen, uns gegenseitig Nachrichten zuschicken, fällt es ein bisschen schwer zu verstehen, dass der ganze Hebräerbrief eigentlich eine ganz große Kurzfassung ist. Aber er hat es im Rahmen der Möglichkeiten damals versucht, auf den Punkt zu bringen, damit sie es verstehen. Das war auch so ein Dienst an den Menschen, dieser Brief. Dieser Dienst eines Hirten an die Menschen dort vor Ort. Er hat sie versucht zu ermutigen. Er hat gesehen, da gibt es ein Problem. Sie hängen sich wieder ans Gesetz. Sie denken, Christus ist nicht ausreichend. Das ist vielleicht nur so eine Idee von irgendwelchen Leuten. Ich schreibe Ihnen einen Brief, um Ihnen das klar zu machen. Vom Alten Testament her werde ich Ihnen das belegen. Christus ist das perfekte Opfer. Christus ist der perfekte Hohepriester. Christus ist der perfekte Stellvertreter. Christus ist das perfekte Sühnopfer. Christus ist Gott. Vertraut euch ihm doch an. Das ist so ein Dienst, der hier an den Geschwistern ausgeführt wurde. Und er sagte, das haben wir bei der letzten Hebräerbriefpredigt schon gehört, in Vers 7, erinnert euch immer wieder an die, die einst die Verantwortung für eure Gemeinde trugen und euch die Botschaft Gottes verkündeten. Haltet euch vor Augen, wie sie Gott bis ans Ende ihres Lebens vertrauten und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Es soll dazu dienen, dass der Leib aufgebaut wird. Es soll dazu dienen, dass Gott sein Wohlgefallen daran hat. Und deswegen sollen wir uns gegenseitig unterstützen. Wenn du mit Jugendlichen arbeitest, mit Teenies arbeitest, mit anderen, an anderen Stellen, im Missionswerk oder sonst wo, dann heißt es, auf eine bestimmte Weise zu unterstützen. mitzubeten. Und genauso ist es auch hier, diejenigen, die die Gemeinde führen, dass auch für sie gebetet und auch ihr Dienst mit einer praktischen Wertschätzung unterstützt wird. In diesem Text fand ich noch, ist mir eins noch ein bisschen klar geworden, ist zwar nebenbei, gehört nicht so zum Thema, aber die Frage, warum sollten das immer mehrere Älteste sein? Damit jeder von den Ältesten durch einen anderen mit umsorgt wird. Dass keiner ohne Fürsorge bleibt, ist mir an dieser Stelle aufgefallen. Ja, kommen wir zum letzten und vierten Punkt. Vierten und letzten Punkt. Lass dich von Gottes Wort führen. Letztlich geht es ja doch darum, dass du durch den Hebräerbrief und durch alle Unterweisungen motiviert wirst, dich von Christus führen zu lassen. Nicht mehr selbst versuchen, etwas zu machen, also nicht selbst versuchen, ein perfektes Leben zu führen, sondern dich seinem Wort zu öffnen, damit Gott dadurch, durch sein Wort, dein Herz erreicht und es zu den richtigen Taten bewegt. In Vers 20 und 21 wird uns gesagt, der Gott des Friedens, der den großen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewig gültigen Bund besiegelt hat, dieser Gott möchte euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Das Ziel unserer Ausrichtung in all unseren Diensten, das Ziel deiner Ausrichtung in deinem persönlichen Leben soll Christus sein. Hin zu dem Haupt des Leibes, der alles zusammenfasst in sich, alle Verheißungen in sich zusammenfasst, die ganze Zukunft, alle Macht, die es auf dieser Welt und in diesem ganzen Universum gibt, auf ihn konzentriert, zusammengefasst wird. Gott hat ihm ja alle Macht gegeben. Also richten wir uns auf ihn aus, weil er ist das Opferlamm zur Sühnung deiner Schuld. Er hat deine Vergebung mit seinem Blut auf ewig versiegelt. Er ist auferstanden mit grandiosem Sieg über Hölle, Tod und Teufel. So ist er dein und mein großer Hirte. Er ist unser Führer, er ist unser Herr. Er ist derjenige, der den Ton angibt, der den Takt angibt, der den Dirigierstab in seiner Hand hält. Und wir wollen ihm Folge leisten. Wir wollen miteinander uns auf ihn ausrichten und miteinander ihm folgen. Dieser große Hirte Jesus Christus, er hat uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihr könnt das gerne nochmal in 2. Petrus 1, Vers 3 nachlesen. Jesus, unser Hirte, er offenbart sich uns in seinem Wort. Also lass dich von seinem Wort führen. Dann wird Jesus Christus in deinem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ich gebe uns dieses Gebetsanliegen weiter, das auch hier als Gebetsanliegen bis zum Schluss stehen bleibt in diesem Brief. Vers 21. Möge Gott dir die Kraft geben, all das Gute zu tun. Oder anders betont, möge Gott dir die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch dich geschehen soll. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Die Gnade Gottes sei mit euch allen. Amen.